So, jetzt wieder dran. Corona-Programm, wie es läuft. One-Man-Show. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, aber bei unserer Jugend ist einiges los. Und da haben wir so ein paar richtig, sagen wir mal so, sehr talentierte junge Leute, die auch das Wort angefangen haben, richtig in die Tiefe zu studieren und auch zu predigen. Also ich will nur mal kurz erwähnen, Markus Ostrowski hat eine super Predigt gehalten bei Beyond über Gesetz und die Gnade Gottes, Rechtfertigung aus Gnaden durch Glauben. Der Christian, also unser Christian, der Blondie, der hat einen Vortrag gehalten über Bibel und Wissenschaft und auch hat die Auferstehung Christi verteidigt und gute Argumente gebracht. Also mich hat es sehr überrascht, weil der hat auf die gleiche Weise das Christentum verteidigt wie Gary Habermas. Das ist so ein sehr berühmter, anerkannter Apologet, der zeigt, Jesus ist auferstanden und wenn Jesus auferstanden ist, dann ist Christentum wahr und es ist auch zu folgen. Genau, das war der Christian. Ich bin sehr dankbar. Ich habe ihn fast nicht erkannt vor ein paar Jahren. Der war total anders. Aber Gott kann Herzen verändern und ich bin sehr dankbar. Dann Johannes sowieso. Ihr habt ihn auch am Sonntag erlebt und es gab diesen roten Faden, Rechtfertigung aus Gnade durch Glauben. Und da hat man auch zitiert vom Römerbrief, wenn der Mann gestorben ist, dann ist die Frau lose, die ist nicht mehr durch das Gesetz verpflichtet oder in diesem Ehenbund. Und genauso die in Christus sind, die sind vor dem Gesetz gestorben. Also in Christus. Hab vergessen zu erwähnen, Johanna hat auch was Tolles gemacht, Schatzi. Verzeih mir, ja. Aber sie ist mir so nah, dass es alles so selbstverständlich ist. Aber ich hab dich lieb. Genau. Und das ist halt das Thema. Also was in der letzten Zeit von der Jugend sich so eingeschlichen hat, auch bei uns in der Gemeinde. Und ich finde, es ist ein sehr wichtiges Thema. Das hat bei mir Erinnerungen aufgeweckt, und zwar aus meiner Jugend. Wir sind von einem kleinen idyllischen Dorf aus den Bergen 150 Kilometer weiter nach Nordosten Rumänien gezogen, in eine hügelige Landschaft. Mein Papa ist in die Rente gegangen. Gott hat ihm ein Wort gegeben: Ich habe was mit dir vor. Und es sind Gemeinden entstanden, preis dem Herrn. Es war keine sehr schöne Gegend, aber wenn Gott jemand opfern will und der will irgendwas machen in einer Gegend, wo es dir vielleicht keinen Spaß macht, das macht er, weil er die Menschen dort liebt. Da müssen wir auch ab und zu mal denken, wenn Gott uns irgendwo hinsetzt oder uns eine Arbeit oder eine Aufgabe gibt, was uns vielleicht nicht viel Spaß macht. Wir müssen denken, welche Leute in meiner Umgebung liebt Gott so sehr, dass er mir meinen Spaß verdirbt oder dass er mir meinen Komfort nimmt. Ja? Da müssen wir auch ab und zu mal über den Tellerrand schauen. Gott opfert manchmal seine Leute, weil er andere Leute liebt. Also für mich ist das klar. Ich habe es erlebt, ich habe es gesehen und seid bereit, den Preis zu bezahlen. Gott liebt irgendwelche Menschen in eurer Umgebung so sehr, dass er euch da hingepflanzt hat. So, da hat uns Gott in dieser Gegend geschickt. Ich habe sehr drunter gelitten, aber es war Gottes Plan. Und wir haben natürlich nach Gleichgesinnten, wir haben uns natürlich Pfingstgemeinden gewünscht oder Freigemeinden überhaupt, wo wir andocken können. Aber das war so eine Gegend, keine Spur, also von solcher Gemeinde. Dafür, also ich übertreibe nicht, aber 50 Meter von uns, also so Luftlinie, da gab es eine Adventistenkirche. Und ja, gut, da hat man sich so umgeschaut, man wusste ungefähr, was die so glauben, wie sie denken. Wir wurden natürlich auch angeworben, aber eines Tages hat mein Papa gemacht, nee, Christus und Gesetz und mache ich einfach nicht mit. Da musste er halt diesen Weg gehen, was Gott ihm gegeben hat. Und ich als junger Burli habe mich angefreundet mit anderen Jungs aus dem Dorf, natürlich Adventisten, und die haben mich in deren Kirche genommen, haben mir so Sachen gezeigt, erklärt, okay, Freundschaft ist gut, fühlt sich gut an, man geht einfach, ne? Also das sind schon anständige Leute, ich will gar nicht so in das Negative gehen. Aber durfte einmal teilnehmen an einer Taufvorbereitung. Wir sind natürlich am Samstag in diese Versammlung gegangen. Da gab es eine Taufvorbereitung. Da war so 10 Leute da vorne. Und der Pastor hat sie gefragt, ja, über Glaubensgrundsätze. Und da kam der Satz, ja, seid ihr bereit, der prophetische Geist von Ellen G. White zu akzeptieren und ihre Schriften und ganzen Bücher als Autorität akzeptieren. Jawohl, machen wir. Bei mir war als Sola Scriptura Man und Pfingstgemeinden, das Wort Gottes zählt und nichts anderes darf nicht hinzugefügt werden und nichts weggenommen werden. Ich habe gesagt, oh, das ist was Neues. Ellen G. White, hab das erste Mal gehört, angeblich die letzte Prophetin Gottes, die 1827 bis 1915 gelebt hat. Genau, also da war schon ein bisschen das Erste, was mich so ein bisschen gewundert hat. Danach gab es die Taufe. Ein paar Tage später, weiß ich nicht, da gab es die Taufe von diesen Täuflingen. Und habe mir natürlich war wieder eingeladen. Und dann da habe ich einen Mann gesehen und ich dachte, habe ich jetzt ein Déjà-vu? Und da habe ich meinen Kumpel gefragt, kann es sein, dass dieser Mann schon sich mal getauft hat hier? Und das sagt er, ja. Und was macht er jetzt? Ja, der lässt sich taufen. Ich habe gesagt, wie geht das? Es gibt eine Taufe, einen Herrn, einen Glaube. So habe ich in meiner Bibel gelesen. Und da meinte er, naja, weißt du, wenn man grobe Sünden begeht, da kann man sich noch mal taufen. Ich sage so, ah, was, wirklich? Und ich habe geguckt, wo der Ausgang ist. Sehr, sehr, sehr eigenartig. Also das war schon mal sehr interessant für mich. Und später habe ich auch viele Sachen entdeckt, was mich noch mehr gewundert haben. Aber ich lasse euch die Freiheit, wenn ihr euch mal mit dem Thema Sieben-Tags-Adventisten beschäftigen wollt, dann könnt ihr es selber machen. Und ich will auch erwähnen, da gibt's wunderbare Menschen dort, die wirklich, wirklich, wirklich glauben und die eine Beziehung mit dem lebendigen Gott haben. Das will ich nicht bestreiten. Da gibt's wirklich wunderbare Menschen dort. So, dann habe ich halt weiter eine gute Beziehung mit meinen Kumpels gehabt. Und ich hatte schon meine Einwände gegen, ja, weißt, also so wirklich so biblisch gesehen, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Da passt nicht wirklich alles so, wie die Schrift sagt. Und da gab es einmal eine richtige starke Konfrontation und da haben die mir gesagt, weißt du was? Du isst Hase, Schweinefleisch und du gehst in die Kirche nicht am Sabbat, du gehst in die Höhle. Boom. Oh, das war schwer, weißt du? Und all diese Erlebnisse, Jesus in deinem Herzen aufnehmen, befreit, vergeben und so weiter. Und auf einmal kommt dieser Schlag, wow, du wirst nicht errettet sein, weil du das Gesetz nicht hältst. Gut, da war es so, dass... Moment. Genau. Das war so, dass ich dachte, okay, alles, was ich bis jetzt gelernt habe und Jesus für meine Sünden gestorben und Jesus nachfolgen, das sollte eigentlich laufen. Wie Silas und Paulus in Apostelgeschichte 16,31 gesagt haben, dem Kerkermeister aus Philippi: Glaube an Herrn Jesus und du wirst gerettet, du und dein Haus. War alles. An Jesus glauben, an das glauben, was Jesus gelehrt hat, an seinem Beispiel zu leben. So, dann war es so, dass viele von meinen Freunden, die damals mir das gesagt haben, heutzutage Atheisten sind. Weil ich habe versucht, ein bisschen zu verstehen. Stell dir vor, du musst jeden Tag denken, du guckst das Gesetz an und du siehst, alles, was ich mache, ist nicht gut genug. Es ist nicht gut genug. Und der Rat ist, streng dich noch mehr an. Alles, was du tust, ist nicht gut genug. Und leb du mal ein paar Jahre so mit diesem Gedanken, ja, du musst dich noch mehr anstrengen. Und irgendwann mal brennt die Sicherung durch. Und da kann ich auch meine Freunde verstehen, wo die eines Tages gesagt haben, deren Eltern oder deren Ältesten in der Gemeinde, wir haben keinen Bock mehr. Das ist so eine Last, so ein Joch, was wir tragen müssen. Ich bin nicht gut genug. Wenn wir auf Christus schauen, wie Apostel Paulus uns gelehrt hat, was sehen wir da? Wir sehen Vergebung, wir sehen Gnade. Und aus dieser Gnade haben wir auch die Kraft, so zu leben, wie Gott möchte. Das ist so ein Geschenk, was wir haben. Und was ich auch später entdeckt habe, der Jesus, der in diesen adventistischen Gemeinden gepredigt wird, der ist der Jesus, der du machst nach deiner Kraft 60% aus dem Gesetz. Ja, 40% langt nicht. Jesus kommt und gibt die 40% dazu. Und das Ziel ist, dass du eines Tages dich so anstrengst, dass du auf 99, sogar auf 100% kommst. Und dann brauchst du Jesus gar nicht mehr, das zu, sagen wir so, die Erfüllung des Gesetzes, was er dazu gibt, was du nicht schaffst, dass er es nicht mehr gibt. Es ist eine Lehre, was man später entdeckt. Wirklich, es wird nicht, hallo, das ist unsere Lehre. Na, das entdeckt man später, wenn man tief genug drin, dass man nicht mehr raus kann oder nur schlecht. Und jetzt kann ich meine Freunde verstehen. Ich habe einer getroffen vor 2 Sommer. Absolut, ich konnte nicht mal mit gar nichts mehr reden über den Glauben. Gar nichts mehr. Er hat gesagt, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Genau. Und bei mir war es so, boom. Da kam wirklich diesen Schlag. Was mache ich jetzt? Weißt, die ganze Freude weg, die ganze gesegnete Assurance, Sicherheit in Christus war irgendwie weg. Dann ging nach Hause, habe nicht geschlafen, ja, und da habe ich angefangen, Galaterbrief zu lesen, weil da wird das Thema gut behandelt. Und Galater 3, 23 sagt: Ehe aber der Glaube kam, waren wir unter dem Gesetz verwahrt und eingeschlossen, bis der Glaube offenbart werden sollte. Unter dem Gesetz geschlossen, auf Glaube hin, bis der Glaube offenbart werden sollte. So ist das Gesetz ein Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Da nun der Glaube gekommen ist, der Glaube an Jesus Christus, sind wir nicht mehr unter diesem Zuchtmeister. Sind wir nicht mehr unter diesem. Also all diese Last, all diese 613 Gebote, die zeigen, wie miserabel du bist nicht mehr unter diesem Zuchtmeister. Das ist so eine Befreiung. Das ist so gut. Das tut deine Seele gut, zu wissen, dass da am Kreuz ist die Gnade für dich. Keine Leistung von deiner Seite. Galater 4,4, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, unter das Gesetz getan, auf dass er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir Kindschaft empfingen. Weil ihr nur Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unseren Herzen, der da ruft, aber Vater. Also nicht Knechten unter einem Gesetz, was dich fertig macht, sondern Sohn des Höchsten, Sohn Gottes. Und wie man vorhin gebetet hat, dieser Geist ruft aber Vater, Kinder Gottes. Kolosser 2,16. So sollt euch niemanden richten wegen Speise oder Trank oder wegen eines Festes oder Neumondes oder Sabbats. Welche Dinge nur ein Schaden deren sind, die kommen sollen, wovon aber Christus das Wesen ist. Wo ich das gelesen habe, befreit vom Gesetz, adoptiert, in Gottes Familie, lecker Schweinebraten essen, nach der Kirche am Sonntag. Denn Gott will jeden Tag Gemeinschaft mit uns haben. Das kann zu aller Zeit stattfinden. Das hat richtig gut getan. Freiheit in Christus, Freiheit. Mein Vater hat sich manchmal lustig gemacht, der hat auf Russisch Slobodna gesagt. Ja, das heißt, Slobodna, das heißt, machen wir alles, was wir wollen. Macht ihr alles, was ihr wollt, auch wenn ihr in Christus frei seid. Die meisten von euch zu 100% würden sagen, ich kann das nicht, weil Christus in mir hat, der hat mich verändert. Ich kann nicht das machen, was das Fleisch will. Ich kann nicht das machen, was vor dem Herrn ein Greuel ist, was Gott nicht gefällt. Ich versuche Gott zu gefallen, weil Christus in mir ist. Weil Christus in mir ist. Kann man die Freiheit falsch verstehen? Paulus sieht diese Gefahr bei den Galater. Korinther waren sowieso unter alle Sau. Wie sie gelebt haben und wie sie das Evangelium verstanden haben, hat jeder gemacht, was er wollte fast. Die haben das Fleisch einfach, Slobodna, können wir machen, was wir wollen. Aber Paulus sagt in Galater 5,13, denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nun macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr einander aber beißt und fresst, so habt Acht, dass nicht voneinander aufgezehrt werdet. Ihr habt Gemeinden gesehen, die kaputt gegangen sind, weil Brüder und Schwestern sich die Freiheit genommen haben, das zu tun, was denen Fleisch gesagt hat. Machtkämpfe. Ich bestehe auf meinem Recht. Der hat mir Unrecht getan. Keine Willigkeit zu vergeben. Und wunderbare Familien, Gemeinden sind kaputt gegangen, weil die Leute die Freiheit in Christus nicht richtig verstanden haben. Und die haben die Freiheit als Vorwand für das Fleisch. Das hat sich das Fleisch ausgetobt und was das Fleisch macht, das bringt den Tod. Gegebenenfalls Tod einer Gemeinde. Frei zu lieben, frei nach dem Herzen Gottes zu handeln. Da haben wir die ganze Freiheit. Da kannst du ihn Gott machen, aus Gott, aus Gottes Motivation, aus dem Heiligen Geist, aus dem Impuls, dem Heiligen Geist. Kannst machen, was du willst. Alles, was gut und vollkommen ist, das kannst du tun. Bist frei, so viele gute Taten zu machen, wie du dir denken kannst. Freiheit in Christus. Galater 6,2. Traget einer des anderen Lasten, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Traget einer den anderen Lasten, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Ich bin mit dem Laster unterwegs. Ich befördere täglich Lasten für andere Leute, die sich ausgiebig vergnügen mit dem Essen. Denn das Essen ist mittlerweile auch zu einem Götze geworden. Ja? Aber ich trage die Lasten anderen Menschen. Du kannst also wirklich alles, also ich will nicht die Lkw-Fahrer verherrlichen, aber wirklich alles, vom Klopapierrolle bis zu Zahnpasta und alles, wird tatsächlich mit LKWs hin und her transportiert. Tragert einander die Lasten. Aber wir können auch Lasten tragen, indem wir sehen, dass ein Bruder oder Schwester einfach schwer in seinem Leben oder ihrem Leben hat. Es gibt Situationen, die einen bedrücken. Und das ist auch mal nett zu sagen, hey, mir ist auch was Ähnliches passiert. Es ist schwer. Wie kann ich dir helfen? Soll ich dich in Gebet tragen? Oder soll ich was Konkretes tun, um dir zu helfen? Praktisch helfen. Das ist auch Leuten helfen. Lasten tragen. Das Gesetz Christi. Er hat unsere allen Last getragen. Das dürfen wir nicht vergessen. Die ganzen Sünden, die wir begangen haben, das hat Christus auf sich geladen. Dein Schmerz, deine Enttäuschung, alles hat er auf sich getragen. Und er ist bei dir und sagt, ich will mit dir tragen, an diesem Joch, den du trägst, bist nicht allein. Das ist das Gesetz Christi. Denn wir können uns hinter frommen Gebote verstecken und sagen, ich hab's doch getan. Was will er mehr? Du sollst nicht töten. Boah, schau, ich habe niemanden getötet. Ich bin ein guter Mensch. Ich habe nicht Ehebruch begangen. Boah, bin ich gut? Kann ich das sagen? Nein, ich soll mich schämen, wenn ich so denke. Ich soll mich schämen, wenn ich so denke. Aber die Liebe, boah, das verpflichtet viel mehr als die Gebote. Verpflichtet viel mehr als die Gebote. Und wenn man weiß, was Jesus für mich getan hat oder für dich getan hat, dann weißt du, was du für andere auch tun kannst, könntest. Und bei der Liebe ist so, es gibt keine Grenze nach oben. Ein frisch verheiratetes Paar erwartet nicht voneinander. Schatz, hast du mich heute gelobt? Hast du mich heute, also die Liste, ich will die Liste sehen, ich will deine Liebesbeweise. Hast du mich heute mal umarmt? Du hast mir nicht den Staubsauger aus der Hand gerissen, wo ich staubsaugen wollte. Und so. Oder kann ein junger Mann oder eine junge Frau, die verheiratet ist, Schatz, ich habe zack, zack, zack alles abgehakt, was als Liebesbeweis für dich gelten soll. Ich habe es abgehakt, jetzt schmeiße ich mich vor dem Fernseher mit dem Bier in der Hand und ich habe eine schöne Zeit. Kann man nicht machen. Aber die Liebe, die versucht, dem anderen zu gefallen, man findet es heraus. Was kann ich dir heute noch Gutes tun? Ach, wenn man so fragt, dann ist nicht gut. Man muss es sehen, man muss es merken. Ja? Jawohl. Jesus selber spricht, weil wenn man sagt, was soll ich dir Gutes tun, dann fällt man wieder in diesen wie gut ist gut genug oder irgendwann mal kommt man in diesen Leistungsdenken. Jesus selber spricht, Johannes 13, 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebet, dass wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Ihr sollt euch lieben, so wie ich euch geliebt habe. Ein neues Gebot. Es gab im Judentum manche Gesetze, die gesagt haben, ihr sollt mit den Heiden nicht sehr viel zu tun haben. Das war, also die waren nicht rassistisch, aber wahrscheinlich aus diesem Denken, dass früher die Moabiter und Midianiter sich mit den Töchtern Israels und Söhne Israels vereint und Gemeinschaft gehabt haben, da haben die Midianiter den Kinder Israels beigebracht, wie sie fremden Götter anbeten. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum manche Juden mit Nichtjuden, mit Heiden, nichts zu tun haben wollen. Aber jetzt gab es diese Nichtdiskriminierung, aber schon eine gewisse Trennung. Aber das königliche Gesetz, Jesus sagt, ihr sollt einander lieben, so wie ich euch geliebt habe. Es soll keine Grenzen geben, es sollen keine Trennwände zwischen euch geben. Ihr sollt euch einander lieben, so wie ich euch geliebt habe. Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach dem Schriftwort, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Jakobus 2,8, 2,9. So tut ihr wohl. Das königliche Gesetz. Also die Krönung aller Gesetze ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ihr aber die Person anseht, so tut ihr Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt. Also nicht, also anderen zu diskriminieren, das ist no-no. Anderen zu diskriminieren darf man nicht. Man soll sie lieben, das ist das königliche Gesetz. Und wir tun wohl, wenn wir das tun. Wenn Jesus sagt, liebt einander, können wir die ganze Tragweite verstehen, was Jesus von uns haben will. Ich habe mir überlegt, eines Tages stehe ich vor Jesus, ja, und wenn er mich fragt, hast du wirklich geliebt? Da unten. Ich glaube, das wäre die schwierigste Frage. Wenn er mich fragt, hast du wirklich, wirklich geliebt? In deinem Leben, da unten. Und hast du jeden geliebt? Boah. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich will nicht auf niemanden gucken oder schlechte Gewissen machen. Jeder soll gucken in seinem Leben und sagen, habe ich wirklich, wirklich geliebt? So wie Jesus mir befohlen hat. Aber gut, ich bin frei vom Gesetz, ich brauche die 613 Gebote nicht, ich habe nur eins. Und nicht mal das habe ich wirklich, wirklich geliebt. Ich meine, nicht nur respektieren, nicht nur nett zueinander sein, weil nett zueinander sein, können wir machen. Ja, höflich, das haben wir gelernt. Und ich meine, in Deutschland ist sowieso fast jeder höflich. Okay, die jüngere Generation jetzt, ja. Aber ich meine, die gute alte deutsche Schule, höflich zu sein, ja. Okay, nicht alle. Die gute alte deutsche Schule, höflich zu sein, immer nett zueinander und so weiter. Ja, das hat man irgendwie im Blut. Aber nicht nur nett zu sein, sondern lieben, also wirklich, wirklich lieben, wie dich selbst. Und du bist für dich selber verantwortlich für dein Wohlergehen. Wie vorhin gesagt, wir können uns manchmal hinter Gesetze und Frömmigkeiten verstecken, um nicht zu lieben, weil es manchmal so schwer fällt. Es gibt wahrscheinlich Menschen, die würden am besten Schlachtopfer bringen, als jemanden zu lieben. Es soll mich kosten, was es wolle, aber ich kann nicht lieben. Das fällt mir so schwer. Und Jesus geht einen Schritt weiter und sagt, nicht nur deinen Nächsten lieben, sondern deinen Feind lieben. Boah, was da für ein Kampf stattfinden soll. Matthäus 15,8, da wiederholt Jesus ein Bibelvers aus dem Alten Testament. Dieses Volk ehrt mich mit Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Also da, wir können, wie das Volk damals, wir können so tun, wir lieben Gott, wir lieben unseren Nächsten, aber da nichts zu tun. 1. Timotheus 1,5. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glaube. Das Endziel des Gebotes. Das Endziel des Gebotes, was Gott auch immer für Gebote gegeben hat und Jesus, das Endziel ist Liebe aus reinem Herzen. Und da muss ich so selber so aufpassen und gucken und Gott bitten, Herr, da wo es mir schwer fällt, du hast mir deinen Geist gegeben. Ich bitte dich um Unterstützung. Hilf mir zu lieben. Ich will, wenn ich da oben bin und du mich eventuell fragst, hast du geliebt? Ich will sagen, ja, Herr. Ich habe meine Geschwister geliebt, ich habe meine Feinde geliebt und ich liebe dich über alles. Wahrscheinlich wird Jesus sagen, das ist der Grund, warum du auch da sein darfst. Weil du geliebt hast. Du hast mich geliebt, du hast den Nächsten geliebt. Du hast mein Gebot gehalten. Jetzt im Vergleich zu, habe ich noch Zeit? Oder fast? Ah, nicht mehr lang. Schon, oder? Ja, Amen, Halleluja. Was ich für einen Riesenvorteil sehe bei diesem vereinfachten Gesetz der Liebe ist, kann überall stattfinden. Erstens, menschliche Kondition, du musst nicht super intellektuell sein, super reich, super schön sein, um zu lieben zu können. Es ist eine Fähigkeit, was eigentlich jedem zur Verfügung steht. Jeder kann lieben. Jeder kann lernen zu lieben. Und was ich noch schön finde, wenn Gott bestehen würde auf manche zeremoniellen Gesetze oder auf einen gewissen Tag zu halten, wie schwer wären für Christen in der islamischen Welt? Keiner würde denn irgendwas erlauben, deren Zeremonien oder Ritualen auszuführen. Aber lieben, Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft miteinander, das können sie auch unter schlimmsten Diktaturen. Oder China, Nordkorea. Und Leute zu verdammen, weil sie etwas Rituelles nicht ausgeführt haben, das ist nicht Gottes Absicht. Er sagt, ich gebe dir ein Gebot, ein neues Gesetz, du sollst lieben. Du sollst mich lieben, du sollst deinen Nächsten lieben. Und das kann man in den schlimmsten Diktaturen ausführen. Und das sieht Gott als Gerechtigkeit an. In Johannes 13, 35 steht, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Jetzt, es gab mit dem Volk Israel ein Zeichen zwischen Gott und Israel. Anna weiß es. Es gab den Schabbat. Es soll ein Zeichen zwischen Gott und Israel sein. Und viele Nationen um sich herum haben sich gewundert, wow, die haben einen heiligen Tag, wo sie Gemeinschaft mit dem Gott haben. Das ist ein Zeichen. Und jetzt, Jesus sagt seinen Jüngern, der hohe Priester nach dem Melchisedek, wie heißt das? Nach dem Melchisedek Ordinance, okay, genau. Der gekommen ist, hat einen neuen Bund und in Hebräerbrief, der hat gesagt, da wo die Priester, weil Christus nicht nach dem Priester nach dem aaronitischen Priestertum, sondern nach Melchisedek. Und da, wo die Priesterschaft geändert wurde, das sagt im Hebräerbrief, dass auch das Gesetz geändert wurde. Also Jesus hat dieses Gesetz mitgebracht. Das Gesetz der Liebe. Und jetzt sagt er, wenn ihr in meinem Bund bleibt, wenn ihr meine Jünger seid, da wird die Leute erkennen, das wird auch ein Zeichen geben. Und jetzt habe ich mir vorgestellt, stellt euch mal vor, wir machen 99% alles richtig, aber wir lieben nicht. Und das ist das Zeichen, was uns ausmachen soll. Es ist so, als würden wir vor dem deutschen Parlament die Flagge runterreißen. Und diese Flagge, dieses Zeichen steht für Bundesrepublik Deutschland, für die Werte, die Deutschland hat, für seine Souveränität und so weiter. Und wir reißen das runter, das, was Deutschland ausmacht, diese Flagge. Es wäre so, als würden wir keine Liebe haben. Kein Zeichen, kein Zeugnis. Keiner würde erkennen, dass wir Jesu Nachfolger sind, weil wir dieses Zeichen nicht haben. Die Liebe füreinander. Die Liebe füreinander. Gott hat den Israeliten auch den Sabbat gegeben, als, auch als Ruhetag. Es war auch der Tag, wo sie ursprünglich zu Hause geblieben sind. Sie sind nicht in irgendwelche Versammlungen gegangen, sondern jeder soll seinen Fuß stillhalten zu Hause. Du sollst das nicht machen, was dich bespaßt, sondern du musst denken an deinem Schöpfer, an dem Tag. Ein Tag der Gemeinschaft, ein Tag der Ruhe. Jesus sagt, Matthäus 11, 28, das Lieblingsvers von unserem Bruder Karl. Kommet her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Du kannst dir einen freien Tag nehmen, du kannst stillhalten, aber wenn du Jesus nicht hast, dann hast du nicht wirklich Ruhe. Das ist keine Ruhe. Du malst vielleicht an den Mühlen der Sünde in dieser Welt, bist geplagt von dieser Welt, bist nicht gut genug, du fühlst dich ungeliebt, unvollkommen und wirklich beladen. Und Jesus sagt, ich gebe dir Ruhe. Ich kann deine Ruhe sein. Sabbat war auch ein Tag, wo Israeliten Gemeinschaft mit Gott haben. Durch wen können wir Gemeinschaft mit Christ, mit dem Vater im Himmel? Allein durch die Mediation Jesus Christus. Niemand kommt zum Vater außer durch Christus. Unsere Gebete, alles was wir unternehmen, es ist wohlgefällig dem Herrn, weil Christus unser Mediator ist, unser Vermittler. Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Also das nächste Bibelvers. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ruhe unter dem Joch Christi zu finden. Eine leichte Last, weil Jesus dabei ist. Er zieht mit diesem Joch. Und viele, also wenn ich an ein Joch denke, ich denke an Ochsen. Ja, und das sind immer paarweise. Ein Joch hat normalerweise zwei Plätze für zwei Ochsen. Und in diesem Joch, wo Jesus mitzieht, ich bin der schwache Ochse. Ich hänge vielleicht so mit den Hörnern drin und Jesus zieht mich. Weil, aus meiner Kraft, was kann ich schon machen? Aber Jesus, er ist der eine, der zieht. Und Jesus wird manchmal auch als der Knecht Gottes, als der Ochse in verschiedenen Prophetien dargestellt. Also der zieht an deinem Joch. Du bist nicht alleine. Und wenn an das Joch denke, dann denke ich auch an diese Situation, wo die Pharisäer, also es geht um Kapitel 15 aus dem Apostelgeschichte, wo die Pharisäer, die gläubig geworden sind, die haben gehört, dass die Heiden, dass die Nichtjuden mit dem Heiligen Geist getauft sind und dass sie zum Glauben gekommen sind. Und die Pharisäer haben gesagt, ulala, was machen wir mit denen? So einfach geht das nicht. So einfach geht das nicht. Und dann haben sie den Brüder in Jerusalem vorgeschlagen, dem Council dort in Jerusalem haben die vorgeschlagen, ja, die sollen beschnitten und das Gesetz Mose halten. Jetzt ist interessant zu wissen, das Gesetz Mose, was will das heißen? Dass Mose der Vermittler ist. Das Gesetz. Wenn Paulus sagt, die Heiden werden nach meinem Evangelium gerichtet am Tage Christi, heißt es, dass Paulus sein Evangelium hatte oder das Evangelium, was Jesus ihm gegeben hat? Und er hat sich so stark, und der war auch der Vermittler für die Heiden und die Leute, die er später mit dem Evangelium, der hat so stark identifiziert mit dem Evangelium, dass er gesagt hat, nach meinem Evangelium. Und das ist, da merkt ihr, das ist schon ein Ausdruck, das Gesetz Mose, das Gesetz, was durch Mose gekommen ist. Und ihr erinnert euch, dass, wo das Gesetz gekommen ist, fast 2000 Leute umgekommen sind. Und wo der Heilige Geist am Pfingsten gekommen ist, da sind 2000 Leute zum Glauben gekommen, zum ewigen Leben. Die sind erneuert. Ein Gesetz hat das Tod, der Tod gebracht und das andere Gesetz, der Heilige Geist. Das hat Gott gemeint, ich werde mein Gesetz in euren Herzen reintun oder in euren Inneren. Das neue Gesetz. Und da sind diese Pharisäer gekommen und haben gesagt, die müssen das Gesetz halten. Und dann die Aposteln, die haben sich zusammengetan, okay, was machen wir mit denen? Was machen wir mit denen? Und dann sind sie zum Schluss, die haben sich erstmal, ich will nicht zitieren, aber ihr könnt da im Kapitel 15 nachlesen, aber die haben gesagt, ja, diese Leute haben wir mit dieser Forderungen haben wir gar nicht geschickt. Die haben in unserem Namen gesprochen, aber wir entschuldigen uns. Wir wollen keine Last auf euch legen, was nicht wir und auch nicht unsere Eltern tragen konnten. Das Gesetz. Boah, 613 Gebote. Und wehe, du hast eine übertreten. Da hast du dich schuldig für alles gemacht. Wenn du, sag mal so, hast einen schlechten Tag und nicht liebst, das Gesetz Christi nicht erfüllst, da gibt's Vergebung. Ja? Aber für das Gesetz, wow, tot. Ja. Oder bring einen dicken Schlachtopfer. Es soll wehtun. Und ich glaube, hier in Schwaben Opfer bringen, so, boah, das würde schon wehtun, wenn für jede Sünde man Opfer bringen sollte. Wo tut dem Schwaben weh? Am Sparbuch, am Geldbeutel. Ja. Amen. Aber, seht ihr, das Joch Christi, das Joch, was die Pharisäer, die Gläubigen, sind gläubig geworden, die Pharisäer. Und die haben auch nicht falsch gemacht, dass sie einige Sachen aus deren Religion mitgenommen haben. Ist okay. Aber anderen das weiterzugeben und sagen, hey, wenn du Schweinefleisch isst, wie meine Freunde, wenn du Schweinefleisch isst, wenn du nicht am Sabbat in der Kirche gehst, wenn du Hase isst, dann war's das mit dir. Alles umsonst. Nur die Hölle kennt dich noch. So, Joch Christi, das Joch, was die Pharisäer den jungen Gläubigen auflegen wollten. Ist die Zeit um? Oh, okay. Halleluja. Okay, dann sehen wir vielleicht diesen Unterschied zwischen das Gesetz Christi oder das königliche Gesetz und das Gesetz, die uns in Knechtschaft bringen würde, wenn wir das folgen. Ich wiederhole nochmal 1. Timotheus 1,5 und dann komme ich langsam zum Schluss. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten. Wenn wir nicht lieben, da stehen wir vor einem großes Stück nichts. Alles ist futsch, wenn wir nicht lieben. Wenn wir aber lieben, wir erfüllen das königliche Gesetz. Das Gesetz, was Gottes Sohn selber gebracht und praktiziert hat. Der hat uns beigebracht, was Liebe heißt. Der hat uns gezeigt, wie wir lieben können. Und er hat auch gezeigt, wie wir dienen können. Und er hat sich manchmal ganz, ganz, ganz weit tief gedemütigt vor seinen Jüngern, die oft keine Ahnung hatten und unverständig waren. Hat den Füßen gewaschen. Hat manchmal gesagt, oh, ihr Unverständigen. 3 Jahre für fast nichts, immer noch nicht verstanden. Aber 3 Jahre gedient, geliebt. Und er hat in seiner Liebe auch gesehen, eines Tages werden sie es schnallen. Spätestens, wenn ich den Heiligen Geist schicke, da wird es einige Massen, da wird einiges passieren in dem Leben. Und dafür sind wir Gott dankbar, denn das Gesetz der Liebe können wir nicht aus eigener Kraft erfüllen. Wir bitten den Heiligen Geist, bring du mir bei zu lieben. Und das wäre mein Schlusswort für heute. Ich wünsche euch Gottes Segen. Ihr seid von Gott geliebt. Und ich wünsche euch eine Woche, in der ihr eure Liebe ausdrücken könnt. Bei jeder Person, die ihr begegnet habt. Denn das ist die Erfüllung des Gesetzes. Amen.